HR3, der Gast des Tages, Joey Kelly, Ex-Musiker, Extremsportler, Motivationsgenie.
Guten Morgen, wir gehen in die zweite Stunde von Bärbel Schäfer live und als Gast des Tages kann ich einen Mann ankündigen, der als Gitarrist bei den Kellys, bei der Kelly-Family, glaube ich, so alles erlebt hat, was man als Musiker erleben kann. Und wenn man dann noch 11 Geschwister hat, ist man, glaube ich, gewappnet fürs Leben. Mittlerweile läuft er nicht nur Triathlon, sondern sogar Ultra-Triathlons in allen entlegenen Orten dieser Welt. Ich freue mich gleich auf meinen Gast des Tages, Joey Kelly.
Er wird am 20. Dezember 1972 bei Toledo in Spanien geboren. 1975 tritt er mit seinen Geschwistern zum ersten Mal im spanischen Fernsehen als Kelly Kids auf. Anschließend geht's auf Tournee. In Rom bekommt die Kelly Family alles außer Pässen und Instrumenten aus dem Kleinbus geklaut. Der Beginn ihrer Straßenmusikerkarriere in ganz Europa. In Deutschland bekommt die Familie schließlich ihren ersten Plattenvertrag. Eine Erfolgsstory mit über 20 Millionen verkauften Platten nimmt ihren Anfang. Heute nimmt Joey Kelly allerdings nur noch selten die Gitarre in die Hand. Er ist inzwischen auf der ganzen Welt als Extremsportler unterwegs. Ob beim Ultraman auf Hawaii, beim Wüstenmarathon de Sable in der Sahara, dem Jungle-Marathon in Brasilien oder dem Wettlauf zum Südpol. Der frühere irische Mittelgewichtsmeister im Thai-Boxen und Süßigkeiten-Fan sagt, wenn ich den Sport nicht hätte, wäre ich schon längst untergegangen.
Ah, und er läuft und läuft und läuft. Guten Morgen, Joey Kelly. Bist du einer, der gleich morgen schon loslegt mit dem Training?
Ja, ich habe heute schon meine Einheit.
Habe ich ein schlechtes Gewissen.
Ich war gestern oben kurz vor 5 zu Hause und bin dann heute Morgen dann aufgestanden und dann habe ich meine Runde gemacht, mich fertig gemacht und auf dem Weg hier nach Frankfurt.
Genau, und jetzt habe ich dir einen Süßigkeitenteller dorthin gestellt. Ja, wir kennen uns ein bisschen, deswegen duzen wir uns nur, damit die Hörer das schon mal wissen. Ja. Ist das was für dich oder muss ich das gleich wegstellen und alles selber essen?
Nein, also ich esse nicht alles davon, aber einiges kann man essen, auf jeden Fall.
Also greif zu, ne? Tu dir hier keinen Zwang an, wenn du möchtest und zwischendurch ein bisschen kruscheln möchtest.
Nee, Gerne. Das machen wir später. Also machen wir später. Wasser reicht mir.
Dankeschön. Wasser reicht dir erstmal. Und du hast eben, kurz bevor wir hier angefangen haben mit der Sendung, gesagt, wir sind zusammen schon mal Auto gefahren. Und
ja,
ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Also das war in Köln und ich dachte, das wäre dein Auto.
Wie sah das denn aus?
Es war ein roter Golf.
Na,
hast du nicht gehabt?
Ich hab,
Golf 4,
ich habe nie rote Autos gefahren.
Okay,
also
gut.
Ich kann zu einer Farbe
Aber du warst
machen.
Auf jeden Fall im Auto drin. Wir waren, ich glaube, 6 oder 8 Leute in ein ganz kleines Auto mit 2 Türen. Das war bei dem Konzert von Robbie Williams im Stadion.
Ich erinnere mich.
Siehst du?
Ja,
und dann haben wir
genau,
in der Stadt gefahren. Das Auto hat vielleicht doch jemand anderes gehört. Also meins war es nicht.
Ja, meins war es auch nicht.
Genau.
Stimmt, das gehörte Robbie Williams. Wir hatten uns da beide verabredet und wollten nicht, dass die anderen merken, wo wir hinfahren. Aber haben dich natürlich mitgenommen.
Richtig.
Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, haben uns alle reingequetscht.
Aber das ist schon ewig her. Das ist bestimmt 6 oder 8 Jahre her. Das war schön. Es war ein schönes Konzert. Da war Robbie Williams auf seine Pike und hat da eine tolle Show gemacht.
Machst du auch noch Musik eigentlich?
Wir
reden hier über Robbie Williams. Ich sitze ja einem Musiker gegenüber.
Genau.
Hallo?
Nein, ich mache keine Musik. Ich habe 30 Jahre mit der Kelly Family halt Musik gemacht und es überlebt. Und es war eine tolle Zeit. Es war schön. Es war auch Wahnsinn. Wir haben halt hier in Frankfurt auf der Straße gespielt. Und dann haben wir halt irgendwann halt es geschafft, dass ein Durchbruch da war in die 90er Jahre. Und haben sogar im Stadion gespielt, auch hier in Frankfurt. Und der Erfolg war Maximum. Man hat ja alles aufgeräumt, was man sich vorstellen kann. Man hat ja 20 Millionen Platten verkauft. Das meistverkaufte Platte in Deutschland heute noch alle Zeit. Jeden Award, den man sich vorstellen kann. 300 goldene Platten.
Wahnsinn! Über den Erfolg müssen wir gleich nochmal sprechen. Aber das heißt, nochmal, damit ich das verstehe, du machst selber keine Musik mehr, aber hast du nicht jetzt Weihnachten gerade hier erst in der Festhalle nochmal mit einem kleinen Teil der Familie
also
auf
ich
der Bühne gestanden?
Es gab eine Tour von einem Teil von den Kellys, was nicht als Kelly Family halt dargestellt worden ist, weil es nicht irgendwie die gesamte Gruppe war. Ich war ja nur zu Gast bei 4, 5 Konzerte, weil meine Schwester Kathi ursprünglich nicht konnte und dann doch konnte. Und dann habe ich gesagt, zum Aushelfen bin ich bei 4, 5 Termine dabei, weil ich eigentlich keine Zeit habe. Und die Tour war, hätte ich nicht gedacht, aber doch irgendwie komplett voll und ausverkauft und Doppelkonzert und etc. Ich glaube, der Erfolg lag daran, dass mein Bruder Paddy, der 6 Jahre im Kloster war, endlich raus war.
Ne? Die ganzen Nonnen waren auf dem Konzert.
Ja, die ganzen, sag ich mal, Paddy-Fans. Paddy war ja früher und Angelo die beliebtesten halt. Ne? Die waren ja halt, in den 90er Jahren waren die Kellys, ich glaube, fast in jedem Heft in der Bravo. Ne? Da gab es zum Beispiel Umfragen. Also ich war nicht der beliebteste, auf keinen Fall. Also in der Bravo gab es zum Beispiel eine Umfrage, wer der beliebteste Kelly war. Und wir waren 9 Mann, also Erster und zweiter, Paddy und Angelo, und dann kamen die anderen und der letzte war ich.
Oh.
Unter 2%. Im Steckbrief in der Bravo stand drauf: Joey Kelly, Rebell der Kelly Family. Und hört Heavy Metal Musik. Also böse. Die 2% habe ich vielleicht
böse
auch noch vertan.
Nur für Bravo-Leser. Bist du da neidisch auf deine Brüder gewesen?
Nein, eigentlich nie. Also Neid war eine Geschichte, die ich halt nie hatte. Ich habe Leute bewundert. Ich habe meinen Bruder Paddy beneidet. Oder beneide ihm heute noch, dass er ein begnadeter Musiker ist, dass er ein super Kerl ist, ein ganz feiner Mensch ist, dass er wirklich so ist, wie er sich gibt.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, Joey, weißt du, jetzt war der einmal in der Bravo oder in der Mitte in diesem, wie heißt das, Centerfold, ja? Aber du bist doch jetzt auf jedem Laufmagazin, bei jedem Triathlon, bist du auf dem Titelbild.
Also
du hast ihn auch mittlerweile überholt.
Ich war ein paar Mal im Playboy zum Beispiel.
Oh,
und auch
jetzt
in Penthouse.
Ja, ne?
Und mein Bruder Paddy hat mich einmal zur Seite genommen, weil er halt stark gläubig ist und sagte: Joey, das finde ich überhaupt nicht gut, dass du in pornografische Zeitschriften drin bist. Und dann habe ich meinem Bruder gesagt: Paddy, weißt du, denk drüber nach. Die Mädels, die drin sind, die kaufen auch den Heft und wissen, wer ich bin. Naja, ist anders. Jeder das Seine, ist ja nicht schlimm.
Ist mir auch neu, dass Männer im Playboy sind, aber gut.
Nicht natürlich ausgezogen.
Wegen Ach so, den, du warst angezogen.
Ja, richtig.
Ach so.
Lauferei, also irgendwelche Aktionen natürlich in... ja, vorletzten Herbst wieder. So Badwater, ein Wettkampf, den ich letztes Jahr gemacht habe in den USA.
Und über diesen Badwater-Wettbewerb, Wettbewerb erzählst du uns gleich mehr. Joey Kelly ist unser Gast des Tages. Wir haben dich als Musiker der Kellys kennengelernt und als du deinen ersten Lauf hattest, da hast du sicherlich noch aus dem letzten Loch gepfiffen. Mittlerweile bist du so fit, du hast eben diesen Badwater-Lauf gerade schon erwähnt. Was ist das denn eigentlich für ein Wettbewerb?
Der ist hart. Also es ist ein hartes Wettkampf. Es war mein 10. Wüstenlauf. Es ist ein Lauf durch Death Valley, Tal des Todes, Mitte Juli immer. In die heißesten Wochen des Jahres.
Sag mal ganz kurz, wie viel Grad da sind, wenn du diesen Bad Water, schlechtes Wasser, ja, Contest läufst. Sind das über 40 Grad?
Es sind 48 bis 52 Grad im Schatten. Aber es gibt keinen Schatten. Wenn man aus dem Auto aussteigt, hat man das Gefühl, dass man einen Föhn vor Augen hat. Dass man in eine Sauna läuft und fragt sich: Wahnsinn, wie soll ich das überhaupt überleben? Ich habe das Rennen vor 10 Jahren gemacht und mein Ziel war diesmal einfach nur schneller zu werden. Damals bin ich mit 55 Stunden und 8 Minuten im Ziel reingekommen und mein Ziel war unter 48 Stunden. Unter 48 Stunden bekommt man nicht zusätzlich noch so einen Buckel, so einen Schnallgürtel und nicht nur eine Medaille. Und die hat mir gefehlt. Ein Freund von mir hat 2 Stück und jedes Mal, wenn er mich besucht, hat er das immer angezogen und das hat sehr genervt und wehgetan. Deswegen bin ich hingegangen, nur wegen dem Buckel, war mit 43 Stunden und 22 Minuten im Ziel, bin auch 10 Jahre älter, war 11 Stunden 46 schneller, hab mein Ziel erreicht, dass... Extreme an dem Wettkampf ist nicht nur die Hitze, sondern auch die Höhenmeter. Die letzten zum Beispiel 17 Kilometer, wenn man schon 200 hinter sich hat, geht es auf 3000 Meter hoch.
Du erzählst das alles so mit so einem ruhigen Ton. Die letzten 17 Kilometer überhaupt erstmal zu laufen, ist ja schon verrückt. Du bist so jemand, der fasziniert ist von diesem extremen Sport. Das macht einen großen Teil deines Lebens aus. Wann hat das angefangen? Was war der Auslöser dafür?
Es war ein Zufall. Also... ich habe den Ausdauersport für mich Gott sei Dank entdeckt, sage ich mal, in der Zeit, wo wir mit der Familie ja überall unterwegs sehr erfolgreich waren. Es war 96, also vor 6 Jahren war das. In der Zwischenzeit habe ich über 100 Wettkämpfe Marathon aufwärts. Es ist eine Leidenschaft, die mich halt ja begleitet, wo das Feuer noch brennt, wo
Kannst
es Spaß macht.
Kannst du dich noch an deinen ersten Marathon erinnern?
Ja, auf jeden Fall.
Bist du in Frankfurt Marathon, bist du wahrscheinlich auch
ich
schon gelaufen.
Ich bin in Frankfurt gelaufen, mehrmals. Zum Beispiel vorletztes Jahr habe ich hier in Frankfurt einen Blinden begleitet. In der Festhalle ist das Finishline. Es ist absolut Wahnsinn. Der Frankfurt-Marathon ist wirklich einer von den besten organisiert. Es ist flach, es ist schnell. Der Auflöser zu diesem ganzen Ausdauersport war ein Zufall eigentlich. Ich habe mit meiner Schwester Patricia gewettet, dass ich auch so einen Volkstriathlon schaffe, so einen kleinen Triathlon. Also kein Ironman wie hier in Frankfurt, sondern halt so ein Jedermann. Die olympische Distanz, also 1,5 Schwimmen, 40 Rad, 10 Laufen. Und ich dachte, ich bin ein super Typ, ne? Ich bin total bekannt. Und bin auch jede Woche irgendwie auch in der Bravo drin. und deswegen schaffe ich das auch ohne Training. Ich bin aber zumindest gestartet. Meine Schwester
also
Patricia.
Vom Sofa direkt zum Triathlon.
Direkt, richtig. Und habe da gestartet, bin rausgeschwommen. Meine Schwester Patricia, die Wette mitgemacht hat, hat kurzfristig abgesagt, angeblich krank. Okay, egal. Ich habe es durchgezogen. Ich bin rausgeschwommen und dachte, ich bin total super und werde heute alle zeigen, dass ich der Größte bin. Habe Zeiten vorgegeben und alles Mögliche. Nach 100 Meter... war das Feld weg und ich habe mich an eine Buji geklemmt, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Habe da mich erstmal 2 Minuten ausgeruht, bin zurückgeschwommen Und ich habe mir diesen Neoprenanzug ausgezogen und gefragt, Wahnsinn, Wahnsinn, du bist jetzt schon am Ende. Und dachte, geben eigentlich Gewinner so schnell auf? Nein. Ich bin wieder aufgestanden und sage, okay, ich versuche es nochmal. Und dann bin ich wieder reingegangen und bin im Ziel als fast Letzter. Die letzten Kilometer habe ich zwei ältere Menschen überholt, die miteinander gesprochen haben. Und war drittletzter im Ziel.
Aber du hast es geschafft.
Ich bin am Ziel angekommen und ein Jahr später stand ich in Rot. Und da bin ich gestartet und hatte drei Marathons in dem Jahr geschafft und habe meinen ersten Langdistanz, Ironman-Distanz, gefinisht.
Aber jetzt mittlerweile weißt du ja, ich melde mich an und ich kann es, ich schaffe es. Du klammerst dich nicht mehr an eine Boje, du schwimmst nicht mehr zurück. Du weißt, dass du diese, wie viele Kilometer sind das auf dem Rad? 180?
Also ein Ironman ist 3,8 Schwimmen, 180 Fahrrad, Marathon in Anschluss 42 Laufen. Dann gibt es auch natürlich drüber hinaus zum Beispiel auch einen Wettkampf, den ich gemacht habe in den USA, sehr interessantes, über Big Island, Hawaii. 2,5 Fahrrad, 10 Schwimmen, 421 Fahrrad und dann 84 Laufen. Und das ist dann halt auch ein sehr interessantes Rennen. Triathlon mache ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, habe mich ja in den letzten Jahren auf diese Ultrasport, so Wüstenläufe, ich habe jetzt schon 10 Wüstenläufe gemacht und dann Nepal 100 Meilen, Alaska 100 Meilen,
aber
Dschungel,
ist
alles.
Ist es mittlerweile so, wir sprechen gleich noch über diese Ultraläufe, aber ist das so, dass dein Körper das auch braucht oder ist das eher was vom Kopf her passiert?
Also Leute fragen, ob das eine Sucht ist, zum Beispiel. Ich glaube nicht, nein. Weil eine Sucht ist was Negatives. Ne? Mir tut's gut. Und wenn ich, sag ich mal, ich trainiere gerne. Aber es ist natürlich nicht immer einfach zu trainieren. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs, habe viele Arbeit.
Aber wie bereitet man sich denn auf so einen extremen Wettkampf vor? Das sind ja Bedingungen, die man hier im Alltag bei uns gar nicht so antrifft. Ich meine, wenn wir hier um unseren Häuserblock joggen oder mal durch unseren Park, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen. Joey Kelly. Unser Gast des Tages ist Joey Kelly. Wir sprechen über Wettkämpfe, über Leistungen, über Ziele. Und lieber Joey, ich habe dich das eben schon gefragt. Wettkämpfe stehen an. Wie bereitest du dich denn darauf vor?
Ja, Disziplin. Du musst jeden Tag
halt...
Ja,
aber du kennst ja manchmal nicht die Gegend. Du weißt nicht, wie wird dort sein Lauf sein? Wo ist vielleicht eine Laufstrecke?
Das ist egal. Ich kann überall. Also ich kann im Hotel, ich kann an der Landstraße laufen. Das ist mir egal. Da habe ich so viel Erfahrung. Da weiß ich genau. Meistens finde ich den Weg zurück. Ich habe mich schon mal verlaufen, zum Beispiel in Peking. Da war ich 4 Stunden später im Hotel. Mein unoffizielles Marathon in Peking. Und, aber ansonsten ist es kein Problem. Schuhe laufen raus. Das ist halt effektiv. Deswegen, Triathlon ist etwas schwieriger. Du musst halt 3 Disziplinen immer so irgendwie trainieren. Und Laufen ist einfacher. Und dieser Ultrasport fasziniert mich, weil es einfach auch stattfindet in vielen Regionen in der Welt, wo es wirklich irgendwie am Ende der Welt ist.
Ist die Region wichtig? Ist das Umfeld wichtig? Oder ist es wichtiger, tatsächlich extreme Berge zu erklimmen, wenn du sagst, du läufst auch in Nepal auf dem Dach der Welt?
Ja, wichtig ist, sag ich mal, der Wettkampf, der Reiz in dem Wettkampf. Zum Beispiel, mein Ziel wäre langfristig, alle Wüsten irgendwann gelaufen zu haben. Es gibt aber nicht Wettkämpfe in alle Wüsten. Aber immer wieder kommen welche. Zum Beispiel, ich suche einen Wettkampf in Indien in der Wüste, die es leider momentan noch nicht gibt. Vielleicht brauche ich noch 10 Jahre und dann habe ich alle gesammelt, weil ich einfach Spaß dran habe. Trotzdem ist wichtig, dass es ein Wettkampf ist.
Aber du bist ja kein Profisportler. Du machst das ja eigentlich für dich als Privatperson. Ich meine, dein T-Shirt ist voll mit Buttons von den Sponsoren. Ja. Oder machst du das eben auch für die Sponsoren? Ist das eben auch wichtig, dass das dann eine Öffentlichkeit hat?
Nein, ich mache das für mich. Ich bin ein Amateursportler. Es interessiert eigentlich keiner, ob ich jetzt Badwater schneller laufe als vor 10 Jahren. Es ist im Grunde, wenn du das Ding überhaupt finishest, bist du eigentlich
schon Held.
Schon ganz okay. Ne?
Schon ganz
und,
okay.
Und deswegen ist es so, dass es eigentlich mehr für mich, ich meine, wenn man Aufmerksamkeit haben will, öffentlich, dann kann man Sachen machen, die etwas einfacher sind. Jedes Wochenende bei irgendwelche VIP-Partys und da einen roten Teppich sich da aufmerksam halt machen und Interviews und was auch immer. Das ist nicht mein Ding. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert einfach die Basis, so das, was ich bin, ist für mich wichtig, dass es halt Leistung ist. Mir macht das Spaß, wenn ich jetzt, sag ich mal, in 8 Wochen im Balkansee 250 Kilometer über den gefrorenen See, Eis, laufe bei minus 20 oder 30 Grad. Ob das jetzt irgendwo in Deutschland dann ausgestrahlt wird, keine Ahnung.
Aber du suchst dir diese Termine selber aus, du recherchierst das, du buchst deine Reise und du fährst da als Joey Kelly alleine hin.
Ja.
Oder fährst du mit einem Physiotherapeuten, einem Coach, einem Manager?
Ich habe keinen Manager. Ich habe ja 10 Jahre das Unternehmen der Familie als Geschäftsführer geführt. Für meinen Vater, meine Geschwistern. Das komplette Management, das Booking und alles Mögliche. Und deswegen für mich selber, das passt einfach zu meiner Person nicht. Ich mag das nicht. Ich mag selber die Freiheit. zu entscheiden, zu wissen, was ich will. Natürlich hat es natürlich viel Arbeit verbunden. Ich habe ein Büro mit Mitarbeitern und wir sind ein Team und wir arbeiten sehr stark und effektiv. Und das war's. Und ich entscheide jeden Termin, den ich mache. Ja, so funktioniert.
Ja? Also wenn ich dich jetzt anfrage und sage, hast du Lust zu kommen, wonach entscheidest du das?
Ich entscheide, ob das für mich Sinn macht. Zum Beispiel, es gibt viele Sachen, ob es jetzt mit TV anruft und sagt, wir wollen unbedingt eine ganz große Story für die bunte Homestory. Sage ich, vergiss es. Ich mache keine Homestories. Meine Frau und Kinder bleiben für mich privat, für uns. Wir wollen halt nicht in der Öffentlichkeit. Ich mache Sport in der Öffentlichkeit. Ich mache viel in der Öffentlichkeit. Und manchmal denken Leute auch so viel. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Rap-Events, die finde ich toll, die sind super. Manche Leute sagen, ich bin vielleicht zu extrem, ich will immer gewinnen, ich will immer halt irgendwie punkten, ich will immer vorne dabei sein. Ja, das ist so.
Woher glaubst du, kommt das? Hat das was damit zu tun? Ich meine, du hast ja schon ein Leben vor diesem Leistungssport auch gehabt, was auch sehr leistungsorientiert ist. Also in den Charts immer wieder oben zu stehen, über Jahre Fans zu faszinieren und immer wieder Konzerte zu geben, das ist ja auch wie ein Hochleistungssport. Kann man das vergleichen oder hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun?
Überhaupt nicht, weil der Sport, jeder Finish ist ein Gewinner für sich, ne? Und es interessiert doch keiner, ob ich jetzt mein 45. Marathon oder noch einen Marathon oder noch einen Marathon. Diese Ziele sind persönliche Ziele. Das ist jetzt, sag ich mal, der Umfang an Wettkämpfen, die ich gemacht habe in den letzten über 15 Jahren, ist mehr als die meisten Ultrasportler in drei Leben. Ich mache das, was mir Spaß macht, weil ich Ziele brauche. Man hat mich vor kurzem gefragt, ob ich mir ein Leben ohne Ziele vorstellen kann. Warum soll ich ohne Ziele leben? Das macht für mich keinen Sinn. Einfach nur in den Tag hinein und einfach irgendwie die Zeit überbrücken. Nein, ich lebe gerne mit Ziele, ne? Und der Sport ist ein Wahnsinnsausgleich.
Ausgleich wofür?
Für alles, das ganze Leben. Mhm. Wenn man überlegt, mit Sport und Bewegung, klar ist Ultrasport nicht unbedingt gesund. Wenn man 250 Kilometer durch die Wüste läuft mit 10 Kilo Gepäck, das geht schon auf die Gelenke und alles.
Darf ich das sagen, wie alt du dieses Jahr wirst?
Ja klar, ich werde 40 Ende des Jahres.
Und merkst du, dass dein Körper schon anders reagiert auf so einen Ultralauf als mit 30 oder mit 35?
Was ich merke ist, dass ich halt mich nicht mehr so schnell regeneriere. Ne? Dass ich dann auch effektiver natürlich trainieren muss. Aber ich bin auch schneller und besser. Ultrasport ist auch ein Sport, den man halt wirklich bis Mittel, Ende 40 auf höchsten Ebene machen kann. Wenn man gesund bleibt natürlich. Ne? Der weltbeste Ultrasportler, sagt man so, das ist ein Amerikaner, der ist jetzt 43, 44 Jahre alt.
Na, trotzdem muss ich dir nochmal sagen, da bin ich ja noch etwas zurückhaltend. Also du sagst, man muss Ziele haben auf der einen Seite, aber trotzdem muss man ja auch in der Lage sein, diese Extremläufe dann unter dieser Hitze oder Kälte oder Höhe dann auch tatsächlich durchzustehen. Und wie du das schaffst, das musst du mir vielleicht gleich erzählen. Joey Kelly ist unser Gast des Tages heute bei Bärbel Schäfer Live. Joey Kelly war lange Gitarrist, Sänger und vor allem Manager der Kelly Family, ist mittlerweile bekannt als Extremsportler auf allen Erdteilen. Und wenn du vor Ort bist, wo der Wettkampf dann stattfindet, Joey, trainierst du dann noch einmal mit Gepäck? Denn du hast ja oft einen Rucksack beim Laufen dann tatsächlich auf dem Rücken.
Ich trainiere nicht mit Gepäck. Das ist dann halt, es reicht das Gewicht, was ich habe. Vor Ort im Wettkampf habe ich mittlerweile so viel Erfahrung, dass ich genau weiß, dass es mit dem Rucksack geht. Diese Schmerzen oder diese, ich nenne das einfach Hysterie des Körpers, der halt immer schreit nach Aufhören, es reicht, wofür, bei wem. Und früher war es natürlich auch etwas schwieriger, mittlerweile weiß man halt, man ist auch älter, man hat viel geschafft, man hat viel Erfahrung, man weiß, wie man seine Kraft gut aufteilt, man kann sich umso mehr quälen und sehr entscheidend ist, dass man auf den Punkt vorbereitet ist. Das heißt, heute Morgen hätte ich gerne eine Stunde länger geschlafen, klar, aber ich weiß, in 8 Wochen, muss ich im Balkansee laufen. Wenn ich jetzt nicht mit Disziplin meinen Trainingsplan halte, dann werde ich vor Ort richtig bluten. Ne? Und das will ich nicht. Ich will es auch ein bisschen genießen.
Aber was antwortest du deinem Körper? Du nennst es ja Hysterie des Körpers. Also heißt ja auch dein aktuelles Buch, was letztes Jahr im Herbst jetzt erschienen ist. Das war ein Lauf durch Deutschland.
Ja.
Aber was antwortest du dem? Weil jeder, der laufen geht, der kennt das ja, dieses Nein, wofür, warum mache ich das? Oder nenne es den inneren Schweinehund oder Hysterie des Körpers.
Der einfachste Weg, finde ich, dass man sich ein Ziel setzt. Dass man sagt, okay, mein Ziel ist, Vierter zu werden. Ich bin ein Jogger. Ich kann laufen, ich mag das, das ist für mich ganz gut. Also, wie schaffe ich das, Kontinuität reinzubringen? Ich setze mich ein Ziel. Zum Beispiel, nicht mal ein Marathon. Halbmarathon, 21 Kilometer. Wenn ich körperlich in der Lage bin, 21 Kilometer zu laufen, dann bin ich fit. Die Zeit ist egal. 2 Stunden, 2,5, von mir aus unter 3 Stunden, wenn man die letzten 5 Kilometer auch noch geht und die letzten 100 Meter wie ein Weltstar irgendwie reinläuft. Das ist egal. Jeder am Ziel ist im Finische. Und diese Grundfitness bringt auch Gesundheit. Und wenn ich gesund und fit bin, dann bin ich ausgeglichener, leistungsfähiger. Ich lebe eine ganz andere Lebensqualität.
Aber jetzt gibt es ja Manager, die dich buchen und sagen, erzähl uns etwas über diesen Extremsport, über dieses Laufen. Die kommen aber aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld.
Ja.
Was wollen die dann von dir wissen?
Also es gibt so einen genannten Vortrag, den ich mache. Die heißt Joey Kelly No Limits, wie schaffe ich mein Ziel? Also nicht eure Ziele, sondern mein Ziel. Ich zeige einfach visuell, dass die Grenzen eigentlich weiter sind, als man denkt. Sah auch ganz klar, dass Ultrasport nicht vielleicht der Ziel ist, aber wenn man in der Lage ist, halt einen Halbmarathon zu finishen und ein Manager zu sein, ist ja auch Hochleistung. Man muss ja fit sein, im Kopf, schlagfertig sein. Und diese Vorträge, die ich mache, ich habe das vor 5 Jahren angefangen. Das ist eigentlich nur für Unternehmen. Ne? Also diese Woche habe ich 8 Stück. Im Jahr weit über 100. Für alles, für die komplette Versicherungsindustrie, Banken.
Also es gibt eine Faszination, die Menschen haben, dass so jemand wie du etwas zu Ende bringt oder etwas schafft, was für uns alle ja unvorstellbar ist.
Also der Grund weiß ich selber nicht. Die buchen mich einfach. Ich mache auch keine Werbung. Es ist nur nach Empfehlung. Und bei dem Vortrag ist es auch wichtig, ich will nicht die Leute retten oder ändern, sondern halt ich sage, pass mal auf, ich bin hier nicht gekommen, irgendjemanden zu ändern, zu rettern.
Ne? Aber sie fragen dich jetzt. Ja, sie haben dich ja nicht gebucht, als du zum Beispiel der Manager und eben auch Musiker der Kelly Family warst. Das kommt jetzt mit diesem Extremsport.
Es ist so, dass der Ausdauersport mehr drin hat, als man denkt, was ein Top-Manager haben muss oder ein stark Vertriebler oder alles Mögliche. Es ist im Grunde, die Parallelen sind da. Mhm. Was brauche ich, diese Wettkämpfe zu finishen? Ich brauche Ausdauer, ich brauche ein starkes Willen, ich brauche Disziplin, ich brauche Mut, ich erlebe Tiefen und Höhen. Ich brauche Leidenschaft. Alles. Ist alles 1:1 da. Ich brauche Härte. Ich muss kämpfen. Ich muss mich vorbereiten. Ich muss Chancen nutzen. Ne?
Und dann ist das was für Männer oder ist das auch was für Frauen?
Man kann sagen, ja, 2/3 des Publikums ist Männer. Ganz klar. Zwischen 25 und 50. Es ist halt das Business, die Industrie in Deutschland.
Aber hattest du das Gefühl, als du ja praktisch aufgehört hast bei den Kellys, dass du auch etwas brauchst als Ersatz dafür?
Nein, gar nicht. Weil ich habe ja immer parallel 5 Sachen gemacht. Das Laufen ist nicht das Einzige, was ich mache. Ich habe eine ganze Reihe von anderen Sachen, die ich mache. Alles, was ich mache, war immer intensiv. Und es ist immer mit Zielsetzung. Das heißt, der Ziel muss geschafft werden. Vielleicht nicht immer in der Zeit, wo man sich das wünscht, aber es wird durchgezogen.
Und hast du das aus dem Elternhaus mitbekommen oder woher kommt das?
Doch, also ich kann schon sagen, dass mein Vater eine sehr harte Erziehung hatte. Gott sei Dank. Mich hat es sehr geholfen.
Also wo würdest du sagen, war er streng mit euch?
Ja, der war sehr streng. Es gab auch keinen Spielraum für Großjammern. Wir waren viele. Mein Vater war alleinerziehend. Meine Mutter ist 82, sehr früh gestorben. Wir waren insgesamt 12. Mein Vater ist erste Ehe, 4 Kinder. Meine Mutter 8 Kinder. Und dann die Kelly Family war 9, kann man sagen. Die Kathi war von erster Ehe.
Aber dein Vater ist Vater von 12 Kindern.
So ist es.
Die er erzogen hat.
Richtig. Und wir waren sehr, sehr arm. Wir haben 17 Jahre, fast 19 Jahre auf der Straße gespielt. Wir haben hier in Frankfurt auf der Sail immer gespielt. Das war auch eine tolle Stadt. Es gab gute Städte, schlechte Städte. Also ne, nicht jeder Fußgängerzone ist irgendwie hier von der Möglichkeit, vom Platz gut. Und hier war es top. Ne? Aber wir haben europaweit auf der Straße gespielt. Und es war eine harte, aber super Schule. Ne? Man hat viel gelernt.
Wofür eine gute Schule?
Wofür Menschenkenntnis. Einfach, wenn man auf der Straße spielt, sagt man, der Hut lügt nicht. Ist man gut, überlebt man. Ist man nicht gut, überlebt man nicht.
Und über diese nicht ganz einfache Zeit auf der Straße eben auch zu musizieren, für die Familie, für den alleinerziehenden Vater, darüber reden wir gleich. Joey Kelly war mit seinen Geschwistern als Kelly Family jahrelang in den Fußgängerzonen als Musiker unterwegs. Und ich würde von dir ganz gerne wissen, wie waren denn eure Erfahrungen auf der Straße mit den Menschen, denen ihr dort begegnet seid?
Im Ganzen und Großen war es positiv, wenn du Musik machst. Die Menschen, die öffnen sich. Auf der Straße ist klar, wenn du spielst und du bist einigermaßen gut oder hast ein Konzept, die Menschen halten an. Und dann baut man halt so das, was man nennt, a fever. Die Leute fangen an, vielleicht doch zu spenden oder damals MCs, LPs zu kaufen. Wir haben auf der Straße früher sehr gutes Umsatz gemacht, also nicht immer.
Also ihr habt direkt eure Songs dann auch verkauft?
Ja klar, wir haben MCs und LPs und CDs kamen dann irgendwann Anfang der 90er Jahre. Wir haben auf der Straße, so kurz vor der Erfolg, die letzten 3-4 Jahre, an einem schlechten Tag 3.000 bis 5.000 Mark verdient. An einem guten, so wie hier in Frankfurt, haben wir immer gespielt am ersten Samstag des Monats, weil es immer früher nur einen langen Samstag gab, 20.000 bis 30.000 D-Mark.
Am Tag?
Am Tag.
Wahnsinn.
Wir haben auf der Straße, das ist eine wahre Story, wir brauchten Baller, Stahlbeton, irgendwas Schweres, dass das Hausboot der Kelly Family ein bisschen tiefer ist als die Rheinbrücken.
Aha.
Dass wir von Holland nach Köln segeln können. Ne? Dann haben wir in die gelben Kisten von der Post immer die Münzen gestapelt, die wir auf der Straße halt gesammelt haben, als Ballast. Ne? Und hatten zum Schluss über 1 Million Mark in Münzen. Und es war so, dass wir halt irgendwie 76 haben wir angefangen. Es war eigentlich ein Zufall, dass die Familie auf der Straße überhaupt mit Musik anfängt. Kelly Family, so Irland, Tradition, alle große irische Familien spielen Musik irgendwie, ein Teil der Erziehung.
Aber eher,
genau.
Ja.
Ne? Und wir in Italien, bei meinem Vater in die 50er Jahre, hat 5 Jahre Theologie studiert. Mein Vater hat als Mönch gelebt und dachte, er hat die Berufung, ein Priester zu werden. Hat nach 5 Jahren Gott sei Dank festgestellt, doch nicht die Berufung, und hat dann die Kellys gegründet, also Kelly Family, 12 Kinder. 76 sind wir nach Rom gereist, damals noch nicht vollständig, und in Italien irgendwann ausgeraubt worden. Ne? Mhm. Wir standen da mittellos und mein Vater meinte, okay, wir können Musik machen, wir gehen auf der Straße, spielen Musik an dem Tag, Geld zu verdienen, sich eine Mahlzeit zu leisten. Und eine Übernachtung. Das war der Beginn der Kelly Family.
Also eigentlich müssen sich die Fans bei den Einbrechern bedanken, die euch alles geklaut haben.
Und für die, die die Kellys mal gehasst haben, sag ich mal, beschweren sich bei Italienern, nicht bei uns. Ne?
Was man einfach nochmal sagen muss, es war ja eine Welle. Entweder war man dafür oder man war dagegen. Es gab nur das eine oder das andere.
So ist es. Wir waren extrem polarisiert. Ne? Und dann haben wir angefangen, 79 zum Beispiel hatten wir einen Plattenvertrag mit Polydor. Bis 81, 2,5 Jahren. Wir hatten sogar Nummer 1 in Holland, Top 10 in Deutschland. Goldstatus verkauft.
Hast du die Erfolge genießen können, jetzt so im Rückblick?
Ich habe das schon genossen, dass man halt wirklich endlich mal diesen Durchbruch. Wir haben wirklich geglaubt, als wir auf der Straße waren, zum Beispiel jetzt sag ich mal Anfang der 80er Jahre, da waren wir im ganz tiefen Loch. Mutter gestorben, wir hatten gar nichts. Wir haben nur von Donations gelebt. Und das ist hart. Wenn du keine, sag ich mal, MCs, LPs und CDs verkaufen konntest, da ist der größere Einkommen. Ne?
Und man kann ja eigentlich auch nie planen, wie viel hat die Familie, wie viel können wir uns leisten. Ja,
ja, es ist richtig. Trotzdem, wir waren zwar vielleicht Freaks und Hippies und wie auch immer und frei leben, aber wir hatten Disziplin. Wir haben nach System gearbeitet. Ne? Der Erfolg war auch kein Zufall. Erfolg ist kein Zufall. Also Leute, ah, ich habe Glück, ich habe kein Glück. Bullshit. Glück ist für die, die halt an der Front kämpfen.
Also das nimmst du mit aus der Zeit, was dein Vater euch beigebracht hat. Wenn man diese Disziplin hat, kann man es auch schaffen. Und er ist damals derjenige gewesen, der die Ziele definiert hat. Oder habt ihr das gemeinschaftlich entschieden?
Er und wir zusammen. Die Erziehung meines Vaters, wenn man halt das in ein paar Sätze zusammenstellt, das war irgendwie das Motto, gib 10 im 1. Das heißt, ich gebe immer mehr, als ich nehme.
Hm.
Und nach diesem Prinzip werde ich beruflich immer Erfolg haben und privat nicht alleine landen. Und viele Menschen denken immer, viel nehmen, wenig geben. Nach diesem Prinzip, wie weit komme ich? Überhaupt nicht. Kurzfristiger Erfolg. Langfristiger Erfolg, den man auch in Ausdauer braucht, ist seriös, ein Fundament, zuverlässig sein. Für andere Menschen da sein, mehr geben als nehmen. Nach diesem Prinzip gewinnt man einen Mensch nach dem anderen. Du kannst gar nicht verlieren, du gehst immer nur weiter nach vorne.
Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt die Familie ist oder ein Unternehmen, eine soziale Gruppe, ein Verein. Das siehst du, das kann man auf alles übertragen. Man könnte jetzt auch sagen, gut, ihr seid eine Familie, ist ja klar, dass ihr zusammenhaltet und füreinander arbeitet. Gilt das für alle Gruppen?
Ich bin der Meinung schon, ja. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man halt auch einzeln stark sein muss. Und ich glaube, den Fehler habe ich damals nicht gemacht und es war die richtige Entscheidung, mit Anfang 20 zu sagen, okay, Kelly Family, kein Problem. Ich gebe Vollgas hier, aber habe auch genug Energie, Plan B, C und D. Ich war ja auch nicht unbedingt besonders beliebt bei meinem Vater, weil ich immer Plan B und C hatte. Und mein Vater hat das auch als Gefahr gesehen.
Warum hattest du denn Plan B und C? Also weil du hast den ja schon entwickelt während des großen Erfolges. Also du hast früh Verantwortung bekommen, du hast früh die Organisation deiner Geschwister mit übernommen. Warum hattest du einen Plan B und einen Plan C?
Also ich habe die Verantwortung übernommen können, weil ich der Einzige war, der in der Lage war. Also es war nicht so, dass mein Vater mich unbedingt ganz lieb hatte, sondern halt überhaupt nicht. Zu Hause, wenn jemand was Falsches gemacht hat, gab es den Spruch immer, hör auf mit diesem Joeyism. Aber ich war der Einzige, der die Sachen durchzieht. Und der Ausdauersport hat einfach zu meiner Person gepasst, weil ich jemand war, der sich reingebissen hat. Ich war ja nie besonders talentiert, egal was. Ich habe mir nur alles erarbeiten müssen. Und so habe ich dann halt Erfolge geschafft. Und für mich war es wichtig, dass ich Erfolg habe. Für mich. Mhm. In jeder Form. Egal.
Und du warst ja sowohl als Musiker, bist jetzt auch als Sportler erfolgreich. Also Erfolge sind für dich eben extreme Herausforderungen, dann letztendlich auch zu bewältigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Beispiel an den Südpol zu reisen und dort in einem Wettrennen eben auch zu bestehen. Dahin reisen wir ja gleich auf jeden Fall mal gedanklich. Im Dezember 2010 stand eine besondere Herausforderung für unseren Gast des Tages, Joey Kelly, an. 100 Jahre nach der ersten erfolgreichen Südpol-Expedition durch Roald Amundsen und Robert Scott liefern sich ein deutsches und ein österreichisches Team ein Rennen zum Südpol. Am Ende gewinnt das österreichische Team zwar und in der Mannschaft der deutsche Moderator Markus Lanz und natürlich du, Joey Kelly, außerdem zwei weitere Athleten. Warum sagst du etwas zu in dieser Form? Warum Südpol, Joey?
Südpol war so, dass es halt eine einmalige Chance war. Wir haben ein halbes Jahr zuvor gefragt, gesagt, auf jeden Fall, ich bin sehr interessiert. Und dann irgendwie 4 Wochen vorher dachte ich, das wird eh nicht. 4 Wochen vor der Beginn, Casting, August, in Januar, Februar, war halt das Rennen, Dezember, Januar meine ich. Und dann habe ich gesagt, natürlich, dann habe ich Zeit freigeschaufelt. Und Markus kannte ich nicht. Und ich war natürlich sehr skeptisch. Aber ich habe die alle von vornherein gesagt. Wir sind ein Team und wir kämpfen bis zum Schluss. Und wenn ihr aufhört, gehe ich weiter. Weil ich fahre nicht zum Südpol und lebe 4 Wochen in einem Zelt mit 4 Leute und verbringe Weihnachten, Neujahr, ohne dass ich alles gegeben habe alleine. Das wussten die auch. Es war okay, kein Problem, ist fair. Das heißt, bis zum Schluss alle zusammen. Und wenn keiner kann mehr, dann gehe ich von mir aus alleine und versuche dieses 90 Grad Süd. Das ist der Mittelpunkt des Südpols. Das heißt, 17.000 Kilometer Luftlinie von Deutschland auf eine Höhe von über 3.000. Es ist absolut Wahnsinn. Am Ende der Welt hat man das Gefühl.
Und wie ist es da?
Da ist es einfach nur kalt, brutal kalt. Es pfeift immer Wind, mindestens 30 bis 80 km/h, weil da keine Berge sind, keine Bäume, keine Wälder, kein gar nichts. Man hat das Gefühl, es ist 24 Stunden am Tag hell. Die Sonne, die kreist einen überein. Du hast überhaupt keine Zeit Gefühl mehr. Du kannst im Grunde deinen Tag...
Ist das schön oder ist das eher unheimlich?
Es ist beides. Es ist extrem. Es ist einfach kein Ort für Menschen. Das ist absolut Wahnsinn. Und du kannst deinen Tag so gestalten, wie du willst. Du kannst theoretisch sagen, okay, der Tag ist nicht mehr 24 Stunden, sondern 28 Stunden. Weil es ist immer hell. Aber im Winter vor Ort, bei uns Sommer, 24 Stunden dunkel, nicht minus 30, 40, minus 50 bis 100. So extrem, dass ein Mensch keine Chance hat. Und ich kannte den Markus nicht und war skeptisch natürlich, aber jeder hat eine Chance verdient. Man ist danach befreundet oder man braucht sich nicht mehr sehen.
Und seid ihr befreundet?
Ja, doch, das muss schon, ja. Also wenn man halt in einem Zelt 4 Wochen gelebt hat, so auf 4 Quadratmeter und dann ohne Duschen, ne? Das ist schön, ne? Brutal, auch für den Kelly. Ich muss zugeben, Markus hat einen Teamgeist, was ich nicht vorstellen kann. Der ist auch leistungsfähig. Und obwohl er kein Wettkampftyp ist, also es hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben in 10 Tagen und 20 Stunden halt diese 400 Kilometer plus nochmal 100 Kilometer Akklimatisierung. War eine großartige Geschichte. Ich würde es wieder machen.
Und du nimmst praktisch von jeder dieser Reisen auch etwas mit. Also das ist das, wo du alleine an deine Grenzen gehst bei vielen Dingen oder eben ausnahmsweise wie diese Erfahrung jetzt auch mal im Team. Aber warum machst du dann so etwas wie diese Fun-Sport-Geschichten? Eigentlich bist du da doch dann viel zu überqualifiziert, wenn wir jetzt mal an diese Stefan Raab-Events denken. Da denke ich immer, mein Gott, packst du eh und du gewinnst ja eh.
Nein, das stimmt nicht. Also erstens ist es so, alle haben die gleichen Möglichkeiten. Mhm. Das heißt, ich habe ja keine Bobbahn, wo ich dann halt trainieren kann. Das hat nur der Schorsch. Ne? Und klar, er gewinnt meistens. Ich habe ihn schon mal geschlagen, auch in Einzel. Der hat mich, ich glaube, bis heute noch nicht verziehen. Ich sag mal so, vor 10 Jahren, jetzt zum 10. Mal die Bock-WM, hätte ich damals, sag ich mal, wenn man das als Chance sieht, nicht genutzt und hingegangen und gekämpft und vorbereitet, wäre ich heute noch dabei? Nein. Ganz einfach.
Also du bereitest dich auch für so ein Fun-Event zu?
Klar.
Was machst du denn? Da setzt dich zu Hause in deinen Wok und übst in der Badewanne oder wie machst du das?
Ich lasse Material bauen. Das heißt, ich habe 2 Leute, die mit mir zusammen halt diese Woks entwickeln. Ich kannte auch davor keinen, der mehr Woks irgendwie tüftelt, aber ich habe mich informiert.
Aber warum machst du da mit? Ist das dann der Spaß, der Reiz?
Es ist der Reiz.
Aber ich merke das schon wieder, das passt zu deinem Plan. Du hast dann den Termin, du bereitest dich vor.
Ja. Ich gebe ihm mal alles. Und allein die Einstellung wird irgendwie anerkannt. Weil die Leute merken, okay, der ist extrem verbissen, der will schon wieder gewinnen. Okay, ich habe alle Raab-Events in den letzten 10 Jahren mindestens einmal gewonnen. Aber es gibt natürlich Events, wo ich, Turmspringen war ich nur Dritter.
Jetzt, schlimm.
Okay. Ja, nee,
Joey,
es ist
das
nicht.
Ist ganz schlimm.
Nein, mein Ziel ist natürlich immer zu gewinnen. Der 2. Ziel ist vom Stefan. Es gibt so Ziele, Zwischenziele, ne? Die muss man natürlich auch nicht so ernst nehmen. Es ist auch klar. Ich nehme die vor Ort vielleicht doch so ernst. Ich gucke mich selber an manchmal und denke, bist du bescheuert? Wie alt bist du eigentlich? Und dann, wenn man trotzdem vor Ort ist, dann kämpft man bis zum bitteren Ende. Dann hat man vielleicht doch Glück und gewinnt und freut sich wie ein kleines Kind. Und wenn man bitter verliert, dann ist man 2, 3 Tage so, man will keiner sehen. Es ist krankhaft, ich weiß, aber so bin ich halt leider.
Hast du so früher auch die Charts verglichen wahrscheinlich, wo ihr gerade steht, wo ihr gebucht seid, wie groß die Hallen sind mit der Kelly Family? Ist es damals bei dir auch schon genauso analytisch gewesen?
Nein, Musik ist anders. Musik, ich mache selber keine Musik zum Beispiel, ne? Weil ich finde das so anstrengend, immer anderen Menschen gefallen zu müssen. Und deswegen ist Sport eine Sache, die mir einfach keiner nehmen kann. Es ist Platzierung, Leistung, es ist Wettkampf und Musik ist Geschmack. Und ich würde meine eigene Musik nicht kaufen, deswegen würde ich das auch keiner antun. Ich finde, Musik ist schön, aber ich finde, es ist vielleicht besser, wenn man Musik macht, hobbymäßig.
Jahrelang haben Fans eure Platten gekauft, jetzt sagst du, du, deine Musik würdest du niemandem antun. Aber ich nehme mal an, dass du von einem Soloalbum sprichst.
Ja, klar.
Ja, aber trotzdem muss man nochmal sagen, ganz klar, dieses Thema Erfolg, erfolgreich sein, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch dein Leben. Da würde ich gleich ganz gerne nochmal nachhaken. Aber vorher habe ich noch eine Warnmeldung für die Autofahrer. Ja, Joey, das Streben nach Erfolg zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch alles, was du tust. Mal ehrlich, wie wichtig ist Erfolg für dich?
Ja, klar ist Erfolg auch wichtig. Gesundheit ist wichtiger, Familie ist noch wichtiger. Erfolg, es muss nicht unbedingt mit Geld sein. Ich habe ja immer mit alles, was ich mache, Geld verdient. Alles, egal was. Jeden Hobby, den ich habe, die ich intensiv gemacht habe, habe ich immer Geld gemacht. Und ich bin nicht auf alles stolz, was ich gemacht habe, aber auf viel. Mhm. In jungen Jahren hat man natürlich auch viel gelernt.
Es ist ja so, dass dein Vater schon seit einigen Jahren nicht mehr lebt und deine Mutter auch viel zu früh gestorben ist am Brustkrebs. Gibt es denn etwas, was du gerne möchtest, was sie heute von dir wissen?
Meine Mutter schon, ja. Meine Mutter ist leider sehr, sehr früh gestorben. Ich war ja 8 oder 9. Es wäre schön natürlich, meine Mutter halt noch viele Jahre erleben zu dürfen. Mein Vater, zum Schluss, hat es nicht gereicht. Er hat nur 72 Jahre gelebt. Aber es war eine Quälerei für ihn. Der hat seinen dritten Schlaganfall gehabt. Mhm. Das war kein Leben mehr. Das war einfach, der hat um jeden Atemzug gekämpft. Das war Wahnsinn. Der letzte dritte Schlaganfall, der war so brutal. Der hat nur noch gelegen. Man weiß nicht, ob der wirklich noch da war, geistig. Mein Vater hat extrem gelebt, intensiv. Doch meine Eltern haben sich, ich glaube, das Leben für uns gegeben. Also ich ziehe meinen Hut ab für meine Eltern, weil die hatten einen Wahnsinnsmut. Wir waren jung, wir hatten nichts zu verlieren. Aber sich zu geben für uns, und das war so. Ich kann meinem Vater das Wasser nicht reichen. Keine Chance.
Ne? Und wenn du jetzt so die Augen schließt und an ihn denkst, welche Bilder kommen dann bei dir hoch?
Meistens die guten Bilder. Aber wenn man natürlich auch intensiv spricht, mein Vater war ja eine extreme Persönlichkeit und da haben alle extremen Persönlichkeiten oder viele, glaube ich, auch die Kehrseiten. Der war extrem, der war rigoros. Mein Vater hat mich versucht, 3-mal rauszuschmeißen, weil ich einfach nicht mit ihm an einen Saal gezogen habe, ne? Und habe meinem Vater gesagt, pass mal auf, das ist hier mein Haus. Ihn hat das gefallen, weil wenn der Vater merkt, der Sohn kämpft auch dabei zu sein. Es ist schöner, als wenn er sagt, pass mal auf, dann gehe ich. Weil der Vater schon vielleicht doch den Sohn, Kind behalten will. Aber mein Vater hat mir gesagt, mein Weg oder dein Weg. Und dein Weg ist natürlich raus aus der Tür. Und trotzdem habe ich das geschafft, sage ich mal, in der Familie, mein eigenes Ding zu finden und nicht nur ein Teamplayer zu sein, sondern auch ein Einzelkämpfer.
Wofür steht für dich Familie?
Familie ist Sinn des Lebens, ist das Fundament. Ohne Familie, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich halb so stark kämpfen. Weil ich, wenn man Kinder hat, dann hat man keine Angst mehr zu sterben, wenn man in seine Kinder weiterlebt.
Machst du die Erfahrung jetzt, wenn du eigene 3 Kinder hast?
Ja, klar. Das ist Wahnsinn. Ne? Ich bin viel weg, ja. Aber ich bin in 14 Jahren noch nicht verlassen worden. Und das ist mein Erfolg. Ne? Das ist doch funktioniert gut. Vielleicht habe ich Glück und wir kriegen noch ein Kind. Wäre natürlich ein Traum. Absolut Wahnsinn, wenn man halt gesunde Kinder haben darf. Das ist das Größte.
Kinderwunsch, das ist sicherlich typisch. Wir haben viel über dich geredet, erfahren, dass du viel unterwegs bist in der ganzen Welt, in einer großen Familie aufgewachsen bist. Joey Kelly, der Familienmensch. Wie bist du denn? Kannst du zum Beispiel kochen?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin kein guter Koch. Aber ich bewundere Kochen. Natürlich.
Du bist ein guter Esser.
Ich kann sehr gut essen. Ich kann auch alles essen. Ich wirklich, mir schmeckt fast alles. Ja, beim Deutschlandlauf letztes Jahr vom Wilhelmshaven zur Zugspitze ohne Nahrung auf der Straße auch einen frisch überfahrenen Hase klar gemacht, im Wald gebraten, gegessen. Also ich bin schmerzfrei. Ich
also habe Magen. Du sprichst von deinem Buch Hysterie des Körpers.
Richtig.
Ja, also deine Tour durch Deutschland.
Ja.
Ein frisch überfahrenen Hasen. Womit hast du den denn zubereitet?
Einfach gut durchgebraten und dann gegessen. Die Deutschland-Tour-Geschichte war letztes Jahr gedacht, weil der Rudi Kaneberg hat vor 30 Jahren auch Deutschland durchquert, ohne Nahrung. Und für mich war es einfach faszinierend zu sehen, ob es möglich ist, mitten in Deutschland, nicht in der Gobi-Wüste oder am Südpol, sondern direkt vor der Tür eigentlich, wo man jeden Tag Imbissbuden sieht und Taxis und man weiß, man ist sofort zu Hause. Ohne Geld, ohne Betteln, schlafen nur im Wald mit der Plane.
Und ohne Straßenmusik, muss man beim Kelly ja auch sagen.
Ohne Straßenmusik, richtig. Ich hatte auch kein, genau. Und 900 Kilometer und das hat mich einfach fasziniert. Und dann hat man halt wirklich gelernt halt von Rohkost. Ich habe in den...
Ab wann hast du einen Hunger gehabt, ab dem wievielten
Tag? Ab 3 Stunden, sofort. Ja. Weil ich jemand bin, der irgendwie durch Nahrung halt irgendwie Motor schafft. Mhm. Und habe in diese 18 Tage knapp, wo ich dann halt die Zugspitze oben gefinisht habe, 15 Kilo abgenommen. Und der ganze Spaß, weil ich nur 2 Kleinigkeiten gekauft habe, hat mich nur 9,24 Euro gekostet.
Das heißt, also du hattest so Mini-Budget, aber sonst muss man wirklich sagen, von Bären, von dem, was Leute dir gegeben haben.
Nein. Die Leute dürften mir nicht geben. Nur hier Apfel, Pflaumen, das, was am Wegesrand ist.
Aha, ne? Was Nachbarsgarten hergegeben hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch, weil man natürlich auch deine Auseinandersetzung, da passiert ja einiges mit dem Körper auf diesen vielen hunderten Kilometern, eben auch nachlesen kann, Hysterie des Körpers.
Ja, also ob das Buch gut ist, das weiß ich nicht. Also ich habe das Buch für mich geschrieben. Das müssen andere entscheiden, ob das überhaupt spannend ist. Ich denke, es war einfach ein Lauf, der es wert war, das zu erfassen.
Hast du ein Sonntagsritual? Etwas, was ihr mit der Familie nur am Sonntag macht?
Wir haben einen Bauernhof und dann müssen die Tiere versorgt werden und es gibt immer Arbeit und immer zu tun und der Hof muss gekehrt werden.
Ich glaube, wir können uns auch mal hier an dieser Stelle bei deiner Frau bedanken, weil wenn du nämlich deine ganzen verrückten Events annimmst, ist sie ja diejenige, die dann Haus, Hof, Kinder, Job, Organisation, alles zu Hause auch schmeißt. Ja, muss man auch sagen, du hast einfach auch Glück mit deiner wunderbaren Frau, dass das so passt.
Das ist richtig. Also zu Hause ist sie Chef und alles steht und ich ziehe die Schuhe aus, wenn ich reinkomme. Und es ist wunderschön.
Joey, ich wünsche dir, dass du einfach gesund bleibst. Ja, das ist ja beim Sportler auch immer ganz wichtig. Ja. Und ich dachte, ich habe einen Musiker zu Gast und stelle jetzt im Laufe des Sonntags fest, du bist eben doch mehr der Sportler. Vielen Dank.
Dankeschön.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.